Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, es ist wieder soweit. Schön, dass du reinhörst. Du bist genau richtig in diesem Podcast, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest. Und du bekommst hier in diesem Podcast einen Mix aus Solo-Folgen von Jessica und Interview-Folgen und bist eingeladen, noch tiefer in die Systemtheorie einzutauchen und für dich Aspekte für die Praxis mitzunehmen, damit du dich sicher und souverän in deinen Beratungsgesprächen fühlst. Und Jessica nimmt dich heute in dieser Podcast-Folge mit Back to the Roots und taucht hier heute ein in die Anfänge systemischer Familientherapie und nimmt dich mit zu den Ursprüngen des systemischen Denken und Handelns. Es geht um das legendäre Mailänder Team. Und diese Podcast-Folge gliedert sich in zwei Teile. Im ersten nimmt Jessica dich mit in die Entstehungsgeschichte. Was hat sie damals bewegt? Was haben sie etabliert? Und gibt dir da einen Überblick. Und in dem zweiten Teil liest Jessica aus Originaltranskripten eines Vortrags von 1989 vor und stellt ebenso Fragen aus dem Publikum damals vor, die dann vom Team beantwortet wurden. Viel Spaß mit dieser Folge einer Reise durch Zeit und Theorie, Haltung und Praxis.
Ich möchte dich mitnehmen in das Jahr 1975. Das Jahr, in dem meine Eltern geheiratet haben und ich noch nicht auf der Welt war. Der kleine, cremefarbene VW-Käfer brummt verlässlich vor sich hin. Meine Eltern, jung, voller Ideen, mit Sonnenbrillen, die unfassbar riesig sind, in Schlaghosen und Plateauschuhen und mit Häkelwesten. Ich kenne das nur aus Erzählungen und habe das Gefühl, dass 1975 ein Jahr voller Kontraste war, voller gesellschaftlicher Umbrüche und ein paar musikalischen Highlights und sich die Welt insgesamt viel, viel langsamer drehte als heute. Aus dem Autoradio Shepard, aber mit Mamma Mia. Und natürlich singen meine Eltern mit und drehen das Radio lauter. Sie haben ein Käsebrot dabei, was sie unterwegs am Straßenrand essen. Und es gibt natürlich kein Google Maps und nur die Landkarte auf dem Schoß und das Gefühl von Freiheit im Bauch. Die 1968er Jahre haben ihre Spuren hinterlassen und zwischen Aufbruchstimmung und vielleicht so einer leisen Vorahnung von Veränderung ist dieses Jahr nicht nur in Deutschland vielleicht ein markantes oder auch nicht, sondern vor allen Dingen in Mailand. 1975 trat eine Gruppe von 4 Mailänder Psychiater und Psychiaterinnen an die Öffentlichkeit mit einem damals aufsehenerregenden Buch Paradoxon und Gegenparadoxon, welches 1977 in Deutschland erschienen ist. Und dieses Buch beschreibt ein Therapiemodell für Familien mit schizophrenen und anorektischen Mitgliedern, das von der Kürze des Vorgehens und von der Effektivität her alles in den Schatten zu stellen scheint, was bis dahin an Ansätzen in diesem Bereich zu finden ist. Mara Selvini-Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin und Giuliana Prater bilden das Mailänder Team. Und du weißt vermutlich schon, wie diese Geschichte weitergeht. Das Mailänder Team hat in den 1970ern und 1980er Jahren bedeutende Methoden für die systemische Familientherapie entwickelt und beschrieben. Vielleicht haben auch Sie Elton John gehört mit Someone Saved My Life Today oder haben das Album von Pink Floyd gehört, Wish You Were Here. Vermutlich haben Sie nicht am Sonntagabend Tatort geschaut, aber der lief dort schon. Ich mag darauf eingehen, was dieses Mailänder Team für bekannte Methoden und Ansätze für uns entwickelt hat, beschrieben hat und etabliert hat, ohne die systemisches Denken und Handeln, so wie wir es leben, eigentlich undenkbar ist. Zirkuläre Fragen kommen von diesen vier wunderbaren Menschen. Diese Fragetechniken, die darauf abzielen, Beziehungen und Kommunikationsmuster innerhalb einer Familie zu verstehen und zu verändern. Anstatt direkte Fragen zu stellen, fragt die beratende Person nach den Perspektiven und Wahrnehmungen der Familienmitglieder über die Beziehungen und Interaktionen anderer. Ihr kennt diese zirkulären Fragen. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt Ihre Frau frage, was sie darüber sagt, wie die Geschwister untereinander ihre Beziehung beschreiben, was antwortet sie dann? Und diese Fragen, die dürfen unterstützen, Dynamiken sichtbar zu machen, Hypothesen zu generieren und deutlich zu machen, was im Beziehungsgefüge beschrieben wird. Das Mailänder Team nutzte Hypothesen, um die Dynamiken innerhalb der Familie zu beschreiben. Diese Hypothesen wurden gemeinsam im Therapeutenteam entwickelt und direkt während der Sitzung überprüft. Hypothesen bilden war der Leitfaden für die therapeutische Arbeit damals und half, die Interventionen zu strukturieren. Und dann haben wir von den MailänderInnen auch sowas wie paradoxe Intervention, diese Technik, die so ein Vorschlagen von Verhaltensweisen empfiehlt, die dem erwarteten Ziel drastisch widersprechen. Zum Beispiel ein problematisches Verhalten absichtlich fortzusetzen. Auch sowas wie positive Konnotation kommt bei den Mailändern vor. Bei dieser Herangehensweise wird das problematische Verhalten eines Familienmitglieds in ein eher helles Licht gerückt, um Verständnis und Empathie innerhalb der Familie zu fördern. Und anstatt das Verhalten als problematisch oder negativ zu bewerten, wird es als Ausdruck eines positiven Motivs oder einer guten Absicht interpretiert. Und auch das Thema Neutralität war im Mailänder Team von besonderer Bedeutung. Ich selber war noch nie in Mailand und ich finde, das müsste ich unbedingt mal nachholen. Aber ich finde es immer wieder so wichtig, auch in der Zeit zurückzugehen und sich mit den Wurzeln zu beschäftigen. Die Wurzeln des systemischen Denken und Handelns. Denn mit Wurzeln meine ich nicht nur meine eigenen Wurzeln von wo komme ich her und welche Muster und Überzeugungen habe ich mitbekommen, was zum Beispiel in der Genogrammarbeit gut sichtbar wird, sondern Wurzeln auch unserer heutigen beraterischen Haltung und Herangehensweise. Und ich finde es einfach so spannend, wie das damals entstanden ist, wie diese vier Menschen aus einem medizinisch-psychiatrischen Kontext zusammenkommen und einfach nach vorne gehen und sagen, dieses Pathologisieren, dieses nur auf einen einzelnen Menschen schauen, das kann nicht mehr zeitgemäß sein. Nach etwa 10 Jahren der Zusammenarbeit trennten sich um 1980 die Frauen und die Männer voneinander und entwickelten ihre jeweiligen Konzepte weiter. Und ich finde es so spannend, mich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen, weil das Mailänder Team die Therapie als lange Kurztherapie bezeichnet hat. Das heißt, sie kann sich schon auch über Monate oder auch Jahre hinstrecken. Die Gesamtzahl der Interviews jedoch bleibt im Allgemeinen gering, da zwischen den Terminen lange Zeitintervalle liegen, anfangs meist 10 Sitzungen, die maximal um weitere 10 erweitert wurden und später auch weitaus weniger. Das bekannteste und am häufigsten kopierte Merkmal des Mailänder-Ansatz war der Aufbau der Sitzungen. 2 Therapeuten arbeiteten mit der Familie, 2 andere sitzen hinter der Einwegscheibe und beobachten die Sitzung. Sie unterbrechen die Sitzung sofort durch eine Art Hineintelefonieren oder auch Herausklopfen der InterviewpartnerInnen, wenn sie den Eindruck haben, dass die beratenden Personen etwas Wichtiges übersehen haben oder sich von der Systemdynamik gefangen genommen haben lassen. Die Sitzung besteht im klassischen Stil aus 5 Bestandteilen. Einer Vorsitzung, wo alle 4 Teammitglieder zusammenkommen und über die bisher vorliegenden Informationen sprechen und erste Hypothesen bilden. Also das heißt, was weiß ich schon über dieses System? Was haben Menschen vielleicht schon in einem ersten Telefonat gesagt? Oder welche Informationen hat jemand bei der Terminabsprache schon eingeholt? Das zweite, das Interview. Also 2 Therapeuten interviewen die Familie. Und dieser Teil des Gespräches dient nur dem Ziel, Informationen einzuholen, nicht dazu, Interaktionen in Gang zu bringen. Dann kommt die Zwischensitzung. Alle Mitglieder des Teams diskutieren in einem separaten Raum ihre Hypothesen und entwickeln eine Intervention. Viertens ist dann die Intervention, das heißt, die Entscheidungen des Teams werden der Familie mitgeteilt, oft verbunden mit einer paradoxen Verschreibung oder der Verschreibung eines Rituals. Und der Rest des Teams beobachtet sehr genau die Reaktionen der Familienmitglieder. Und dann folgt die Nachsitzung, die Diskussion im Team über die Sitzung und die letzten Reaktionen. Nach der Schlussintervention wird die Sitzung schnell beendet, denn eine Diskussion ist nicht gestattet. Wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, dann kannst du natürlich in meinem absolut geliebten Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung von Arist von Schlippe und Jochen Schweizer nachlesen. Und dort steht auf Seite 52, dass die Grundprinzipien des Mailänder Modells auf jeden Fall sind, die neutral positive Beschreibung aller Verhaltensweisen in der Familie, also absolute Neutralität, dann die ausgedehnten Abstände zwischen den Sitzungen, Verschreibungen von Familienritualen und paradoxe Verschreibung. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, von einer mir wichtigen Mentorin und langjährigen Begleiterin auf meinem systemischen Weg Originalnotizen von den ersten Vorträgen des Mailänder Teams in Deutschland, die Transkripte zu bekommen. Und mich berührt es so sehr, weil die Transkripte sind natürlich mit Schreibmaschine geschrieben Und diese Transkripte sind natürlich total unveröffentlicht und eigentlich private Notizen. Ich merke aber an mir, dass wenn ich eintauche in diese Transkripte, in die Originalworte von Boscolo, Cecchin, Selvini Palazzoli und Prater, dass ich das Gefühl habe, ich kann diesen norditalienischen Vibe spüren und ich kann mein Autoradio lauter drehen und da ist dann nicht Queen zu hören, sondern diese vier MailänderInnen, die gemeinsam etwas ganz Neues in die Welt bringen, wovon wir bis heute profitieren. Wow, das berührt mich so sehr. Und ich habe verschiedene Textabschnitte zusammengestellt und freue mich, wenn du Lust hast, ein bisschen wie in diese alte Zeit mit mir einzutauchen. Und wie immer freue ich mich auf dein Feedback. Schreib mir gerne, was bei dir so anklingt. Vielleicht wird die ein oder andere Stelle bei dir auch einen Widerstand auslösen, denn so ganz up to date ist es letztendlich nicht mehr. Und wir haben heute eine ganz andere Sprache. Wenn ich 1975 mit 2025 vergleiche, dann liegen da natürlich viele, viele Jahre dazwischen. Und die Welt heute ist eine andere. Und gerade weil wir so viel mit künstlicher Intelligenz arbeiten, weil Informationen immer und überall verfügbar sind und das Internet ist voll, wenn du da den Suchbegriff Mailänder Modell oder Mailänder Team eingibst, dann wirst du so unfassbar viel ausgespuckt bekommen. Und gerade deshalb lade ich dich ein, mit mir back to the roots zu gehen und dir vorzustellen, wie wir gemeinsam vielleicht auch in 1976 oder 1978, mein Geburtsjahr, eintauchen und diese ersten Vibes des Mailänder Modells mitbekommen. Ausschnitte aus den Vorträgen, die ich dir zusammengestellt habe, die sind von 1989. Da haben die Frauen sich bereits von den Männern getrennt gehabt. Und diese Transkripte sind von den Männern, Boscolo und Cecchin. Und 1989 war schon wieder eine ganz andere Zeit, denn da lief im Radio zum Beispiel Madonna mit Like a Prayer oder Roxette mit The Look. Oder natürlich am 9. November 1989 der Mauerfall. Menschen haben Filme geguckt wie Harry und Sally oder Star Trek 5 am Rande des Universums, Indiana Jones oder Batman. Und ich finde, an der Musik und auch an den Filmen kannst du merken, dass die Welt da auch schon ein bisschen eine andere war. Aber ich lade dich zu einer Zeitreise ein. Auf geht's! Das Interview als Erfindung einer Geschichte. Vortrag von Cecchin in Karlsruhe im Juni 1989. Ich möchte die Veränderung von der ersten zur zweiten Kybernetik beschreiben. Dabei beziehe ich mich vor allem auf die Erfahrungen in unserem Ausbildungsinstitut in Mailand. Am Anfang betrachteten wir die Familien als ein Kommunikationssystem, in dem alles, was geschah, als Botschaft angesehen wurde oder als Antwort auf eine Botschaft. Wir beziehen uns dabei auf die beiden Regeln von Gregory Bateson. Die erste, es ist unmöglich, nicht zu kommunizieren. Und die zweite, es ist unmöglich, nicht auf eine Kommunikation einzugehen. Wenn wir also ein menschliches System sehen, dann sehen wir ein System von Botschaften. Wir sind nicht interessiert an dem, was in einer Person vorgeht, sondern an den Botschaften, die zwischen den Personen ausgetauscht werden. Niemand kann also nicht reagieren auf eine Botschaft. Wir haben es immer mit einem Netz von Kommunikation zu tun. Wir nennen dies Familienspiele. Das bedeutet zum Beispiel, der Vater tut etwas, dann tut die Mutter etwas und dann tut der Sohn was und es bilden sich bestimmte, sich wiederholende Muster heraus. Das sind genau die Muster, nach denen wir suchen. Die redundanten, sich wiederholenden Muster und Kommunikationsabläufe. Gewöhnlich finden wir diese Muster überall. Je pathologischer eine Familie sich zeigt, umso mehr und ausgeprägter findet man diese Muster dort. Es sieht so aus, als wären pathologische Familien gefangen und besessen von diesen sich wiederholenden Mustern. Also unsere Aufgabe als Beratende ist dann, wie können wir diese Muster aufbrechen? In dieser ersten Zeit haben wir noch nicht darüber nachgedacht, inwieweit die beratende Person diese Spiele mitmacht. Wir schauten diese Systeme von außen an, wie Objekte außerhalb unseres Bewusstseins. Wir dachten also nur darüber nach, was müssen wir tun, um diese Muster aufzubrechen. Eine Methode war zum Beispiel, die Familie in eine paradoxe Situation zu bringen, sodass sie sich ändern mussten. Wir nannten dies das therapeutische Paradox. Eine andere Methode war, Rituale zu verschreiben. Das heißt, Muster in die Familie hereinzubringen, die sie vorher noch nicht hatte, und auf diese Art und Weise Änderungen hervorzurufen. In der Praxis waren wir also direktive Beratende und es war unsere direktive Phase. Die Methoden und Interventionen sind in dem Buch Paradox und Gegenparadox aus dem Jahre 1976 beschrieben. Das Buch haben dann auch einige Leute gelesen und nun wollten sie wissen, wie läuft das ab? Und sie kamen nun also zu uns und wollten mal zugucken, wie wir das machen. In dem damaligen Viererteam waren auch Selvini und Prater, die nicht daran interessiert waren, Schüler zu unterrichten und die meinten, wir seien dazu noch nicht weit genug. Demgegenüber sagten Boscolo und ich, lass es uns versuchen, weiterzugeben, was wir tun. Wir hatten dann also 10 bis 12 Schüler aus dem Bereich der Psychotherapie und Psychiatrie. Und wir versuchten nun, ihnen beizubringen, auf diese sich wiederholenden, repetitiven und starren Muster zu achten. Aber die Schüler interessierten sich nicht für die Familien, sondern sie interessierten sich vielmehr dafür, was wir als Therapeuten und Beratende taten. Nun kamen all die Fragen. Warum hast du das gerade in diesem Moment gemacht? Warum bist du vorhin rausgegangen? Warum hast du eben gelacht? All diese Fragen, über die wir vorher gar nicht nachgedacht haben. Wir dachten sowieso, dass wir ganz tolle Therapeuten waren. Wir hatten psychoanalytisch gearbeitet und dachten, deshalb müssten wir gar nicht mehr reden, was wir machen. Doch durch diese Fragen wurde uns bewusst und klar, dass wir in den Sitzungen eine ganze Menge taten, was uns gar nicht bewusst war. Und so fingen wir an, uns genauer selber zu beobachten und zu beobachten, was wir tun, und wir fanden heraus, dass wir in unserem Verhalten bestimmten Regeln folgen. So fanden wir heraus, dass wir uns in dem System immer neutral verhielten. Wir merkten auch, dass wir eine bestimmte Art von Fragen bevorzugten, die wir später dann zirkuläre Fragen nannten. Das heißt, dass wir nicht die Person selbst über einen Sachverhalt fragen, sondern immer eine dritte Person über die Beziehung zweier anderer. Wir merkten auch, dass wir immer eine Hypothese hatten vor der Sitzung und etwas, mit dem wir in diese Sitzung hineingingen und machen wollten. Unsere Sichtweise war, dass jede Person ein Paket von Botschaften ist. Aber diese Person ist sich nicht bewusst über all die Botschaften, die sie aussendet. Ich bin mir auch nicht immer darüber bewusst, welche Botschaften ich alle aussende. Aber die Person, die die Botschaften bekommt, sieht viel mehr und hört viel mehr. Also ist es viel ergiebiger, den Empfänger einer Botschaft zu fragen, als den Sender. wenn sie zum Beispiel jemanden fragen, wie verhältst du dich deinem Sohn gegenüber, dann bekommst du einen Haufen Lügen gesagt. Wenn wir aber die Tochter fragen, wie verhält sich der Sohn zum Vater, dann bekommen wir mehr Informationen. Zum Beispiel ist auch das Paar eine Information. Ein Paar ist auch eine Information. Sie fragen also die Tochter oder den Sohn, was ist das denn für ein Paar, die Eltern? Wir fragen nicht die Eltern selber, weil man von ihnen direkt nicht so viel erfährt. Eine Zeit lang also stellten wir Fragen über das Verhalten, wie zum Beispiel, was tut die Mutter, wenn der Vater betrunken ist? Und dann fragten wir auch allmählich solche Fragen wie, was glaubst du, was dein Vater denkt, wenn er das tut? Und so kamen wir dann langsam auf die Art und Weise in die Welt der Bedeutungen hinein. Und wir begannen zu sehen, dass nicht nur die Verhaltensweisen miteinander verknüpft sind, sondern wir sahen auch, dass hinter jeder Verhaltensweise eine Bedeutung, ein Gedanke steht. Am Anfang sahen wir es so, dass ein Verhalten eine Botschaft ist, aber auch ein Gefühl, eine Idee kann eine Botschaft sein. Zunächst waren wir sehr treue Anhänger der Idee der Palo Alto-Gruppe um Watzlawick und folgten dem Grundsatz, wir betrachten nur, was wir sehen und gucken nie in eine Person hinein. Wir betrachten nur, was aus einer Person herauskommt. Aber wir sahen dann doch, dass auch Emotionen und das, was in einer Person vorgeht, zu einer Botschaft für die anderen wird. Ein Kind kann sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, weil es denkt, dass dann die Mutter etwas Bestimmtes denkt. Da läuft viel Gedankenlesen ab. Deswegen fingen wir dann an, solche Fragen zu stellen, wie zum Beispiel die Frage an das Kind: Was glaubst du, wie deine Mutter fühlt, wenn der Vater sich so und so verhält? Und dann beobachteten wir, dass wenn wir solche Fragen stellten, die Leute schon anfingen, sich zu verändern. Das heißt, wir waren jetzt nicht mehr allein damit zufrieden, nur das Spiel herauszufinden, das die Familie spielte, sondern in dem Moment, in dem wir versuchten, das Spiel herauszufinden, greifen wir schon in das Spiel mit ein, was dem Konzept der zweiten Kybernetik entspricht. Der Beobachter, in dem Moment, in dem er beobachtet, beeinflusst und verändert er schon das System, welches er beobachtet. Das ist ganz merkwürdig, dass die Physiker dieses schon lange begriffen hatten, bevor wir es in den Verhaltenswissenschaften verstanden. Das heißt, in dem Moment, in dem wir etwas sehen, wird dieses Sehen Teil des Systems. So wuchs also unser Interesse daran, welches Verhalten der Therapeut, der Berater während der Sitzung zeigt, anstatt zu versuchen, das Verhalten der Familie zu verändern. Dabei kann man sehen, dass es eine der wichtigsten Verhaltensweisen der beratenden Person während eines Gespräches ist, eine neue Geschichte in das System einzuführen. Zum Beispiel gewöhnlich kommen die Menschen mit ihrer Geschichte an, denn es ist unmöglich, keine Geschichte zu haben. Und während der Berater, der Therapeut dabei ist, die Geschichte von den Menschen zu erfahren, führt er ganz allmählich eine andere Geschichte ein. Was wir damit sagen wollen, es ist unmöglich, objektiv zu sein und einfach eine Geschichte objektiv herausfinden zu wollen, ohne sie nicht ganz im Stillen bereits zu unterlaufen oder zu beeinflussen. Dann ist also die Frage, warum machen wir das dann nicht gleich richtig und offen, anstatt uns so zu zieren und zu warten? Es ist nicht möglich, nicht aktiv bei der Gestaltung oder Erfindung einer Geschichte beteiligt zu sein. Also soll man es dann nicht gleich lieber bewusst tun und auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass man es tut? Gewöhnlich sollte diese Geschichte immer einige Charakteristika haben. Die neue Geschichte hat eine ganz bestimmte Logik. Ein Teil der Logik ist, dass alle Beteiligten in der Geschichte vorkommen müssen. Dann ist wichtig, dass in der Geschichte jedes Verhalten mit dem Verhalten anderer verknüpft ist. Ebenfalls ist wichtig, dass man niemals eine endgültige Erklärung abgibt darüber, was im System vor sich geht. Man benutzt immer den Konjunktiv. Man sagt nie, du bist so, es ist so, sondern es könnte sein, vielleicht. Man sagt nie etwas Endgültiges oder Definitives. Also zu allem, was man sagt, lässt man auch eine andere Möglichkeit, es zu sehen, offen. Das könnte man auch so nennen, dass die Unterhaltung immer offen gehalten wird. Und das ist das Gegenteil dessen, was die Familie sonst tut. Normalerweise ist es so, dass Familien in schmerzlichen Situationen eine Konversation beenden. Sie haben sehr lineare und strikte Erklärungen darüber, was vor sich geht. Eine andere Überlegung, was die Logik der Konversation betrifft, ist, wie wir negative Gefühle in etwas Positives verwandeln können, wie das Beispiel, wo die Abhängigkeit der Kinder von den Eltern verwandelt wird in eine Form von Hilfe der Kinder für die Eltern. Abhängigkeit ist vielleicht eher etwas Negatives, die Hilfe eher etwas Positives. An dieser Stelle endet der Vortrag und ich merke, dass wenn ich das vorlese, dass ich so ganz berührt bin. Und natürlich ist die Sprache vielleicht ein bisschen alt, es wird nicht gegendert und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass aus diesen Buchstaben einfach so viel Wertvolles rausstrahlt und dass ich so denke, wow, das waren die eine der ersten, die sich auf den Weg gemacht haben, diese Dinge zu beschreiben und diese Kommunikationsspiele zu überdenken. Und wir nutzen ganz viel von dem, was da drin steht, finde ich, heute in Beratungsgesprächen genauso. Und mich berührt es so sehr, mitzubekommen, wie die ersten Formulierungen davon waren und wie weit dieses Konzept auch getragen wurde und wo wir jetzt stehen in Bezug auf die Ideen des Mailänder Teams. Spür mal bei dir rein, was passiert, wenn du das so hörst? Was klingt bei dir besonders an? Nach dem Vortrag von Check-in geht es jetzt in die Diskussion und die Menschen im Publikum haben die Möglichkeit, Fragen dazu zu stellen, die Check-in dann beantwortet. Und auch diesen Teil möchte ich hier im Podcast gerne mit dir teilen. Wenn du etwas fragen könntest, was würde dich heute oder was hätte dich damals in 1989 interessiert? Eine Frage aus dem Publikum ist, wie steht es mit der Loyalität von Kindern ihren Eltern gegenüber? Fühlen sie nicht viel Druck, wenn sie indirekt über ihre Eltern befragt werden? Die Antwort von Check-in? Kinder sind frei zu sagen, was sie wollen. Sie können auch antworten, ich habe keine Idee. Und auch das wäre wieder eine Information. Die beratende Person könnte sagen, oh, ich sehe, wie nett du zu deinen Eltern bist, wie loyal du bist, so dass du nichts sagen kannst. Und dann könnte die beratende Person die Eltern fragen, wann hat ihr Kind begonnen, so fürsorglich ihnen gegenüber zu handeln? Und ich akzeptiere auch nicht die Idee, dass die Eltern wichtiger sind als die Kinder. Denn wenn ich dieses akzeptiere, dann führe ich meine Ideen und Vorstellungen von Hierarchie ein. In vielen Familien haben die Kinder mehr Gewicht als die Eltern. Und wenn ich mich mit den Eltern gegen die Kinder verbünde, dann führe ich meine Idee darüber, wie es sein sollte, in die Familie ein. Ich versuche, die Eltern und Kinder auf dem gleichen Niveau anzusehen. Dadurch unterscheide ich mich von Haley. Sie würde sagen, die beratende Person sollte der Familie helfen, eine Hierarchie aufzustellen, in der die Eltern mehr Gewicht haben als die Kinder. Was ich sage und was ich immer wieder versuche, ist, ihnen nicht zu sagen, wie es sein sollte, sondern ich versuche, der Familie dabei zu helfen, für sich selber eine neue Geschichte zu finden über die Art ihrer Organisation. Ich versuche nicht, sie von einer anderen Organisation zu überzeugen, sondern eine neue Geschichte zu erfinden darüber, wozu sie so sind, wie sie sind. Und wenn die Geschichte positiver ist, hoffnungsvoller und mehr Möglichkeiten eröffnet, dann wird die Familie ihre eigene Organisation finden, die zu ihr passt. Die nächste Frage: Kann die Methode zur zirkulären Befragung in sehr verstrickten Familien zu mehr Unabhängigkeit untereinander führen? Jackins Antwort: Dies ist eine sehr wichtige Frage. Wenn die Familienmitglieder so miteinander verstrickt sind, dann sind sie auch stecken geblieben in ihren gegenseitigen negativen Gefühlen. Denn es ist Liebe da und Wut, Nachtragendes und Ärger. Aber vor allem besteht die enge Verbindung über die Schuldgefühle. Wenn man einer solchen Familie nun erzählen würde, trennt euch etwas voneinander, dann würden sie sich noch schuldiger fühlen. Mit der zirkulären Befragung versuche ich demgegenüber, sie noch mehr zu verbinden, aber dabei alle Gefühle füreinander als positive darzustellen. Ah, ihr seid da, um den anderen zu schützen. Um dem anderen zu helfen. Damit er nicht alleine ist. Denn aus Erfahrung wissen wir, dass Menschen sich eher unter positiver Konnotation trennen können. Wir haben zum Beispiel bei einer Familie gesehen, dass das Kind, welches sich weniger geliebt fühlt, größere Schwierigkeiten hatte, die Familie zu verlassen, als das Kind, welches mehr Liebe von den Eltern empfangen hatte. Und zum Beispiel trifft das auch auf Paare zu, die in einem Trennungsprozess sind. Solange sie noch jahrelang miteinander kämpfen, können sie sich nicht trennen. Also in verstrickten Familien führen wir ein positives Element ein, um die Beziehungen noch zu verstärken, anstatt zu sagen, geht auseinander. Eine weitere Frage. Ich frage Sie nach Ihren Kriterien für positiv und negativ, denn ich sehe, dass Sie zum Beispiel Kämpfen und Konflikte auf die negative Seite der Kriterien setzen. Jackins Antwort: Dies ist eine wichtige Frage. Ich gehe da von der Phänomenologie aus. Wenn sich die Leute beschützter fühlen und mehr Verbindung miteinander haben, versuche ich das nicht moralisch zu sehen, in dem Sinne, gut zu sein ist besser als schlecht zu sein, sondern für mich ist es eine Sache der Beobachtung. Wenn es Ärger gibt, dann ist es meine Aufgabe als beratende Person, den Ärger in etwas Positives zu verwandeln. Ich sage nicht, dein Ärger ist falsch oder schlecht, sondern ich sage, wie können wir den Ärger nutzen, um zu guten Ergebnissen zu kommen? Zum Beispiel könnte man Eltern sagen, die Tatsache, dass sie so ekelhaft zu ihren Kindern sind, das hat auch einen hilfreichen Aspekt. Auf diese Weise werden die Kinder sich leichter trennen und die Eltern früher verlassen können. Sonst würden die Kinder vielleicht immer bei ihnen bleiben wollen. So helfen sie den Kindern, indem sie unfreundlich zu ihnen sind. Sie sind so ein nettes Paar und wenn sie sich nicht so ekelhaft verhalten würden, dann würden die Kinder sie nie verlassen wollen. Auf diese Weise wird die Unumgänglichkeit eine positive Verhaltensweise. Also die Idee ist, dass man alles, was passiert, unter verschiedenen Vorzeichen und mit verschiedenen Bedeutungen und Aspekten sehen kann. Für jede Sache kann man eine neue Bedeutung erfinden. Man kann zum Beispiel zu einem Jugendlichen, der sich schlecht verhält, positiv umgedeutet sagen, dein Verhalten hat auch einen guten Aspekt. Wenn du dich so schlecht verhältst und deine Eltern sich deshalb von dir abwenden, dann können sie sich die Zeit nehmen, um sich mehr um deinen jüngeren Bruder zu kümmern. Dies wäre natürlich eine Möglichkeit. Wenn ich also sage positiv, dann ist das immer relativ und hängt auch davon ab, was die jeweilige Kultur als positiv definiert. Frage aus dem Publikum. Dieses ist eine sehr tolerante Sichtweise. Was ist, wenn in Familien Gewalt eine Rolle spielt? Jackins Antwort. Also, das ist eine sehr wichtige Frage mit der Toleranz. Es betrifft unsere Rolle und wir sind keine Kontrolleure oder moralische Instanz. Wenn ich das sein wollte, dann bräuchte ich einen anderen Arbeitsplatz. Ich sehe da einen Unterschied. Als Therapeut, als beratende Person möchte ich die Selbstheilungskräfte des Systems herausfinden. Allerdings stimme ich dem zu, dass man manchmal nichts anderes tun kann, als soziale Kontrolle auszuüben, weil die Situation dem Zugriff entgleitet. Wenn also Gewalt auftritt, dann ist das für mich das Gleiche, als wenn psychotisches Verhalten auftritt, welches eine Gefahr für die Person selbst bedeuten kann oder auch für andere. Man kann sagen, das Spiel des Systems hat ein Niveau erreicht, wo man mit bestimmten Maßnahmen eingreifen muss. Wenn zum Beispiel eine Person sich so verrückt verhält, dass man sie ins Krankenhaus einweisen muss. Ähnlich ist es bei Gewalt in der Familie. Wenn sich ein Familienmitglied so verhält, wie es von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert werden kann und man von außen intervenieren muss. Frage aus dem Publikum. Ab welchem Alter können Kinder in das zirkuläre Fragen einbezogen werden? Checkins Antwort. Die Erfahrung zeigt, dass das Alter kein Problem ist. Auch wenn die Kinder 4 oder 5 sind, können sie viel sagen. Speziell bei zirkulären Fragen geben sie präzise Antworten, zum Beispiel, wie sind Vater und Mutter, wenn sie zu Hause sind und was machen sie da? Und sie geben wichtige Antworten, ohne die Eltern zu verraten oder sich unloyal zu fühlen. Und wenn sie noch jünger sind, 1 oder 2 Jahre, dann geben sie andere, indirekte Antworten durch ihr Verhalten, durch ihre Art zu spielen. Durch all das drücken sie aus, was bei den Eltern vor sich geht. Also wenn man zum Beispiel ein Thema anspricht, das für die Eltern sensibel ist, dann werden die Kinder meist aktiver. Wenn man ganz neutrale Themen anspricht, dann spielen die Kinder eher ruhig in einer Ecke. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Kinder alles mitbekommen, was vor sich geht. Selbst wenn sie nicht darüber sprechen, aber sie können es fühlen. Also gerade die kleineren Kinder sind sehr nützlich in der Beratung und Therapie. Wenn Eltern sagen, dass ihre Kinder zu klein seien, sagen wir immer, nein, sie müssen sie auf jeden Fall mitbringen. Viele Therapeuten legen extra Spielzeug für die Kinder ins Zimmer, aber wir nehmen es beiseite, denn die Kinder müssen anwesend sein und mitbekommen, was vor sich geht. Es ist viel aussagekräftiger, wenn der Vater an einem bestimmten Punkt ein Spielzeug aus der Kiste holt, als wenn ich es schon gemacht habe, um das Kind zu beschäftigen. Nächste Frage. Das zirkuläre Fragen scheint mir eine sehr intellektuelle Methode. Was ist, wenn die Familien das einfach nicht verstehen? Checkins Antwort. Unsere Erfahrung ist, dass es nicht eine bestimmte Bildung voraussetzt, um zirkuläre Fragen zu beantworten. Wie gesagt, auch ein kleines Kind kann dies tun. Es ist eine gute Frage, weil soziale Intelligenz sich völlig anders darstellt als die Intelligenz, die wir in der Familie nutzen. Es überrascht manchmal zu sehen, wie viel sie eigentlich wissen übereinander und über die Gefühle, die in der Familie bestehen und wie sie das dann in der zirkulären Befragung ausdrücken. Dann kommen manchmal Leute und sagen, Sie sind doch der Arzt. Sie müssen es doch wissen, wo es lang geht. Ich bin eine ahnungslose, dumme Person. Warum fragen Sie mich? Und dann würde ich die Frau fragen, wann hat Ihr Mann beschlossen, dass er so dumm ist? Und dann sehen Sie sofort, dass er aufwacht und reagiert. Für mich ist es einfach so, so spannend, das zu lesen, weil ich in meinen Weiterbildungsformaten das etabliert habe, dass die Menschen aufgefordert sind, Fragen zu stellen und nicht nur Wissen inhalieren oder mich fragen, wie würdest du das machen und nicht nur zuschauen, wie ich es mache oder wie es im Lehrbuch steht, sondern sich eigene Fragen zu überlegen. Und deswegen gibt es in der Online-Weiterbildung Systemische Beratung im Flow, die ich regelmäßig anbiete, immer dieses Format, das heißt Q&A, wo es darum geht, dass Weiterbildungsteilnehmende mit konkreten Fragen kommen, die sie sich vorher überlegt haben, um einfach zu schulen, dass es darum geht, den eigenen Prozess über Fragen zu reflektieren und die Dinge nicht einfach so hinzunehmen, wie sie einem serviert werden. Und ich halte das für eine sehr, sehr wichtige Errungenschaft des Mailänder-Teams und glaube, dass wir das in vielen Formaten noch viel stärker machen dürfen. Und ich merke auch, dass, wenn ich das jetzt hier so teile, dass ich Lust kriege, nochmal wieder mehr auch diese triadischen Fragen zu stellen. Also, was sagt die Mutter über die Beziehung der Kinder untereinander oder so? Weil ich so das Gefühl habe, dass ich diese Methode zwar lehre, aber in meinen eigenen Beratungsgesprächen fast nicht mehr anwende. Und diese Art von Kommunikationsspiel zu beobachten und der Familie deutlich zu machen, das springt mich gerade so total an. Ich erkläre mir das im Moment so, dass ich gerade weniger mit Familien arbeite, sondern ja überwiegend mit Einzelpersonen. Und da kann man diese Kommunikationsspiele nicht so leicht beobachten, als wenn man alle da sitzen hat. Für mich ist das auch ein total freundlicher Reminder daran, die Menschen bei der Buchung eines Termins nochmal wieder häufiger zu fragen, wer ist an diesem Thema beteiligt und wen können sie zur Lösung dieses Problems mit in die Beratung bringen. Dass ich nicht so sehr davon ausgehe, dass Menschen alleine kommen, sondern diese Mailänder-Idee wieder stärker in den Fokus nehme, zu sagen, die ganze Familie soll kommen. Und heute geht es natürlich nicht mehr nur um Familien, sondern das können ja auch Freundessysteme sein, andere unterstützende Personen. Das kann auch sein, dass Teammitglieder vielleicht dazugeholt werden. Aber diese Kommunikationsspiele und die Botschaften, die darin enthalten sind, nochmal wieder stärker in den Fokus zu nehmen, das nehme ich mir jetzt gerade vor. Was nimmst du für dich so mit aus diesem Einblick und worauf möchtest du dich wieder stärker fokussieren? Wenn du Lust hast, dann schreib uns dazu super gerne eine E-Mail, kommentiere unseren Post auf Instagram oder tritt auf eine andere Art und Weise mit uns in Kontakt. Wir freuen uns total auf den Dialog mit dir.
Ja, und wir freuen uns, wenn du in 2 Wochen wieder reinhörst, wenn es wieder heißt Join the Next Level.